Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe das Programm und mir zu Gast ist der Andreas Ross aus Darmstadt. Gute Andreas.
Gute Mehdi.
Grüß dich. Reden wir nicht lang drum rum. Warum habe ich dich eingeladen? Weil du mit Büchern zu tun hast, beziehungsweise mit Schreiben und mit Texten. Das muss man differenzieren bei dir. Ne? Da werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs natürlich drauf näher eingehen. Du bist auch relativ vielseitig, muss ich sagen. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz grob vor, wer du so bist, was du so machst und warum du so hier bist.
Schön, ja. Also Andreas Rossmann, der Name, Darmstadt, meine Wahlheimat. Sozialarbeiter vom Beruf, also Mundwerker. Lange Jahre lang in den Knästen gearbeitet, in Darmstadt, Eberstadt und Dieburg, dann in der Sozialarbeit, in der Obdachlosenarbeit und habe angefangen schon seit meiner Kindheit zu schreiben. Damals war es dann halt diese Betroffenheitslyrik eines Pubertierenden, die keiner lesen wollte und das habe ich dann beibehalten, habe dann angefangen, mehr und mehr Geschichten zu schreiben. Und dann kamen nach den Kurzgeschichten und den Kurzkrimis dann auch Romane dazu.
Okay, was heißt Betroffenheits... was hast du gesagt?
Betroffenheitslyrik, ja. Ja. Okay. Also ich habe gerade ein bisschen rumgestöbert, weil ich umgezogen bin vor ein paar Monaten und da habe ich wieder einen ganz alten Brief gefunden. Also als Pubertierender schreibt man ja dann so Kurzgedichte oder auch kleine Geschichten. Und man liest auch Bücher und ich habe damals vom Lucy Körner Verlag mit Begeisterung den Johannes und auch die Sarah gelesen und dachte, das kann ich auch. Und habe dann eine Geschichte geschrieben, habe das dann hingeschickt an den Lucy Körner Verlag und ein halbes Jahr später kam dementsprechend auch eine Antwort. Und da stand drin in der Antwort, dass sie es nicht abdrucken könnten, hätten es in der Redaktionssitzung besprochen, weil die Aussage war, mein Geschreibsel sei eine Mischmasse aus Soziologen und Behördendeutsch, will es heißen, nicht literarisch genug. Und das fand ich erstmal sehr beschämend, belastend und hat mich dann doch dazu bewogen, immer weiter zu schreiben, sodass ich dann irgendwann mal 40 Jahre später auch dann selbst Bücher veröffentlicht habe.
Siehst du, gutes Beispiel, wenn man einen Rückschlag kriegt oder von irgendeinem sowas gesagt kriegt, was ich schon ein bisschen krass finde. Wie alt warst du da?
Das war 86, sehe ich gerade, da war ich 22.
Ja, geht noch.
24.
Ja gut, da bist du ja wenigstens noch ein bisschen gefestigt, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst so 16 gewesen oder sowas. Das ist ja niederschmettern eigentlich, ne?
Aber ich fand schon ehrlich und ich fand es toll, dass sie mit dir geantwortet haben. Aber es gibt auch noch ein PS, bei dem PS steht dran, bitte bei Verlagspost grundsätzlich Rückporto beilegen beim nächsten Mal.
Oh, Entschuldigung. Oh. Also sowas. Das war ein sehr freundlicher Film. Gibt's die noch?
Gibt's bestimmt. Der Lucy Körner Verlag, das weiß ich gar nicht. Nee. Ja. Das war ja in den 80er Jahren, weil das ja ein riesiger Hype.
Sagt mir gar nichts. Lucy Körner Verlag. Müssen wir direkt mal googeln jetzt hier. Lucy quasi.
Ja, Lucy Körner Verlag und die haben dann so Geschichten und auch Märchen veröffentlicht. Das waren so ganz schön gemachte Bücher und da gab es halt, wie gesagt, den Johannes, das war so ein lebensweisheitlich-philosophischer Kurztext über einen jungen Mann, der weiß, wie das Leben funktioniert. Und dann gab es die Sarah, das war die Frau dazu. Also da gab es ein paar ganz schöne Sachen, die mich damals in meinem Werden unterstützt haben.
Also tatsächlich, Löschung, 2000, irgendwann, also gibt es wohl doch nicht mehr.
Ist jetzt,
Aber das ist noch gar nicht so lang her, 2021 oder sowas.
Okay, ja. Okay. Nee, die waren, wie gesagt, damals haben die da abgeräumt.
Jo.
Buchverkauf. Ja, also das waren meine Anfänge.
Ja gut, aber du hast weitergemacht.
Ich habe weitergemacht und habe dann, wie gesagt, auch dann, nachdem ich im Knast gearbeitet habe und auch da ein paar Leute kennengelernt hat, die mit der Kriminalität auf Du und Du gingen und auch mir Geschichten erzählt haben, habe ich dann angefangen, in den Ende der 90er Jahre Kurzkrimis zu schreiben und habe dann die Idee gehabt, da gab es in Darmstadt so ein Monatsheft, den Vorhang auf, habe ich den Redakteur angeschrieben, habe gesagt, was hältst du davon, wenn ich jeden Monat ein Kurzkrimi hier veröffentliche in deinem Heft? Und hat er gesagt, können wir machen, Geld gibt keins. Habe ich gesagt, gut, ich muss auch üben. ohne Geld geht's auch. Ich bin ja noch im Beruf. Und dann habe ich angefangen, jeden Monat so ein Kurzkrimi zu schreiben. Das habe ich dann durchgehalten, 12 Jahre lang. Und beim 125. Kurzkrimi dann 2007 aufgehört. Aber jetzt wird ja 2023 begonnen mit 9 Kurzkrimis. Das war also so meine Übung, dann jeden Monat einen kurzen, knackigen, einseitigen Krimi zu schreiben, der dann auch Hand und Fuß hatte und veröffentlicht wurde.
Eine Seite nur?
Ja, das waren immer okay. So, also gut, das waren jetzt eine Seite im Heft, das waren 2 Normseiten, also waren 2400 Anschläge, das war also ganz kurz.
Krass, okay, das ist eine schöne Fingerübung, ne?
Ja, fand ich auch, ja.
Also, das ist super. Hast du die noch? Also hast du die irgendwie mal in ein Buch gepresst oder sowas? Ich meine, wenn die dir kein Geld geben, haben sie auch keine Rechte dran, oder?
Nee, das haben sie nicht gehabt. Nee, ich habe zum einen natürlich die ganzen Hefte mal gesammelt gehabt, bis vor meinem Umzug. Dann sind die in den Shredder gekommen und habe die Geschichten auch dann genutzt und habe dann meinen ersten Kurzkrimi-Band auch mit diesen Geschichten gefüllt. Da waren 55 von den Kurzkrimis dann drin, die besseren. Okay. Und jetzt gab es dann noch einen zweiten. Oder jetzt gibt's wieder einen neuen Kurzgeschichtenband, der kommt jetzt im Juli raus beim Legionarion Verlag und da sind auch nur mal so um die 60, 65 Kurzkrimis drin.
Aber Respekt. richtig kurz kann ich gar nicht. Also wenn ich Kurzgeschichten schreibe, dann haben wir auch schon so 10 Seiten oder so.
Ja, ich weiß, ich kenne ja deine Geschichten. Das war, wie gesagt, das ist eine Fingerübung auch dann halt sehr. Ja. Verdichte zu schreiben. Und ich hatte eher so das Problem gehabt, später dann, als ich dann das in Romanform bringen wollte, denn mein erster Roman kam ja dann 2013 auf den Markt, das dann in die Langversion zu bringen, also mich da hinzusetzen und dann wirklich am Ball zu bleiben und eine ganze Geschichte bis zum Ende dann halt zu schreiben als Buchform.
Da kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, die stelle ich eigentlich fast jedem hier, der schreibt. Was bist du für ein Schreiber? Bist du so ein Plotter oder bist du eher so Drauflosschreiber oder wie gehst du vor?
Ich bin in der Regel oder die ersten Bücher, die ersten fünf Romane, das waren wirklich spontan Schreibe, also schon spontan Schreibungen, wo ich auch dann meine Personen habe agieren lassen beim Schreiben und ich wusste dann nicht, wie die Geschichte ausgeht. Also ich habe das einfach, ohne das zu plotten, runtergeschrieben und geguckt, was machen die Personen. Und so sind auch dann meine Familie Dobermann entstanden. Also alle Romane, da dreht es um die Familie Dobermann. Da gab es erstmal den Lothar Ludwig Dobermann, Kriminalhauptkommissar hier in Darmstadt, verschrobener Typ, der erst mit 45 Jahren seine erste Frau kennengelernt hat. Und jetzt geht es um den Benjamin Dobermann, Sohn. Aber was es für ein Sohn ist, da kommen wir vielleicht nochmal später dazu. Also das heißt, diese Familie-Geschichte hat sich im Laufe der Jahre immer verselbstständigt und auch selbst weiterentwickelt, sodass ich da ja einfach aus dem inneren Drang heraus mich hingesetzt habe und habe geschrieben und geguckt, was am Ende des Abends dabei rausgekommen ist. Das hat den Vorteil, dass man auch im Schreiben seinen Spaß hat, finde ich. Hat aber den Nachteil, dass wenn man über ein Dreivierteljahr an so einem Buch schreibt, man im Nachhinein sehr viel Arbeit hat, das auch wieder zu korrigieren und diese logischen Fehler rauszuarbeiten, ja.
Ja, das ist unweigerlich, kommt das. Ja. Also ich gehe genauso vor, also ich gucke auch zu, was passiert. Das ist mir jetzt bei meinem aktuellen Buch passiert, dass ich eigentlich schon kurz vor Schluss war, dachte ich. Und dann ist es nochmal eskaliert, weil die Protagonisten irgendwie völlig ausgedreht sind dann. Aber toll. Gut, passiert.
Macht Spaß, ja. Das
ist ja, gut, nee, ich finde es geil, weil dann kann, ja. Dieser kreative Prozess, der da halt dabei entsteht, wenn du zuguckst quasi, was die genau. Leute machen. Und dann merkst du, oh geil, wenn man da jetzt noch das macht und das macht und das macht. Und also es ist ja sowieso so, dass ich irgendwie, wenn ich nicht schreibe, schreibe ich. Also ich habe ja ständig die Geschichte im Kopf und die läuft alles im Kreis. Und
aber bei mir ist es eher so, wenn mich was bewegt, dass ich das auch dann in eine Geschichte umsetze und dann auch die Geschichte dann wieder so verfremde, dass es eben nicht was Autobiografisches ist, aber es muss erstmal raus. Ja?
Also ja, aber irgendwas von dir ist ja in jeder Geschichte.
Ja, drin, klar.
Eigentlich. Ja, das ist ja völlig logisch, geht ja nicht gar nicht anders.
Und dann gibt es natürlich noch die die Zuhörerschaft, die natürlich auch dann an den Geschichten dann mitarbeitet. Das fand ich total klasse. Ich hatte ja die ersten beiden Romane geschrieben, abgedrückt. Der spielt 1986, da ging es um den Lothar Ludwig Dubermann, der, wie gesagt, seine Frau erst zu spät kennengelernt hat. Und dann der zweite Band, Weiß-Kalt, der spielt 2011. Und da gibt es seinen Sohn schon, der da in die Fußstapfen seines Vaters gestiegen ist. Und dann habe ich in Weiterstadt im Medienschiff aus beiden Büchern gelesen. Das war 2015. Und in der Pause kamen dann drei Damen auf mich zugestürmt und sagten fast aus einem Mund, wir kennen uns mit Zahlen aus, wir arbeiten bei der Bank. Was Sie da schreiben, das kann nicht sein. Dann habe ich gesagt, bitte, was meinen Sie damit? Dachte, ja, Sie haben geschrieben, dass 1986 im ersten Band der Dobermann 45 Jahre alt war und seine Frau erst kennengelernt hat und dann in dem Weiß-Kalt 2011 ist der Sohn 26 Jahre alt. Das heißt, wenn man zurückrechnet, muss der 1985 geboren worden sein. Was ist da? Dann habe ich gesagt, da haben Sie vollkommen recht. Wir treffen uns im Jahr wieder. Dann ich schreibe gerade an dem nächsten Roman, der heißt Tage, die alles verändern, und da werde ich das Familienverhältnis dann klären.
Sehr gut. Es ist natürlich gefährlich so, aber das passiert mir auch ständig. Aber das ist irgendwie, weiß nicht, ob das, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Faulheit ist oder so. Ich krieg's einfach im Kopf nicht auf die Reihe.
Ganz ja, ehrlich. Genau. Ja,
wenn man also so kriegt einfach die Zahlen. Ich habe sogar in meinem Der Weg nach Sevilla, da geht es ja um die Eintracht. Ja. Da habe ich so ein paar grobe Fehler drin, gerade mit solchen Sachen, wo es darum ging, weil 1980 war ja der Pokalsieg, der Europapokalsieg, der erste,
ja,
meine ich. Und das weiß ich noch genau, da habe ich mit meinem Vater zusammen geguckt und er hat mir fast den Kopf abgerissen, als der Typ dieses Tor geschossen hat, da die sich was gar hat. Und dann meine Mutter war gegenüber, also im ersten Stock, und gegenüber war so Kontaktstelle, hieß das, von der katholischen Kirche. Und da hatte die so einen Nähkurs immer mittwochs, ja, oder so. Und der hat so laut gebrüllt, dass meine Mutter aufgesprungen ist, rübergekommen ist, ein Wunder gedacht hat, was passiert ist. Ja. Und halt gedacht, was ist denn hier los? Warum schreist du hier so rum? Ich die Eintracht, die Eintracht, Europa kaputt. Völlig durchgedreht. Ja, das vergesse ich mein Leben nicht. Und dann ist ja dann 2022, es geht schon wieder los, ne? 22 wäre ja dann Sevilla.
Genau.
Und da habe ich mich total verrechnet. Da habe ich irgendwie 34 Jahre oder sowas geschrieben. Das kann überhaupt nicht sein.
Ja, also, das passiert dann, wenn man dann in so einem Prozess ist und das einfach runterschreibt und dann denkt, das
Schlimme, alles logisch. Steht dann da halt, ja, festgedruckt in 1000 Stück oder
so. Ach so, du hast das schon,
im stimmt. Buch.
Das, ja. Nee, das habe ich das Glück, dass es eben
so durchgerutscht
auch worden ist vorher.
Ja. Ja. Und, schlimm sowas. Und dann bei Lesungen, ich habe das natürlich dann handschriftlich geändert und habe es korrigiert, ne? Also bei Lesungen passiert es nicht, aber es kommen natürlich dann immer die Leute, hat sich verrichtet, du Volltrottel. Ist gut, ich ratiere es raus in jeden Buch. Es geht halt nicht.
Ist
halt
drin. Dann musst du sagen, kauf die Bücher, das sind eine zweite
Auflage. Ja, genau, kauf sie alle weg.
Eine überarbeitete zweite Auflage und dann ist alles gut. Ja,
ja, ich will, in jedem Buch sind Fehler. Jedem.
Also ja, jedem, ja, ja. Also bei meinem letzten jetzt, da habe ich also mal, das war ja, das ist das Weiß-Kalt kommt jetzt nochmal raus als zweite Auflage im anderen Verlag, aber auch selbst da ist das Lektorat nochmal so, dass man auch dann merkt, was es doch für Fehler. Gut, die Rechtschreibereform war dazwischen, aber trotzdem, was da noch verbessert werden muss, ist schon spannend, ja.
Ja, aber gut, wie gesagt, also selbst die Großen machen Fehler. Ich sage auch ein Fitzek oder ein Stephen King oder sowas, da findest du immer was. Also wenn du aufmerksam bist.
Fitzek hat, wenn ich mal so weit bin wie Fitzek hat ja einen eigenen vollständigen Menschen neben sich, der mit ihm brainstormt. Also der ist nur angestellt, um mit ihm Geschichten zu brainstormen. Cool. Also wenn man mal so sowas leisten kann, Medi, dann haben wir es auch geschafft.
Ja, gut, aber wie gesagt, davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich weiß nicht, ich habe mal in unserem, ich hatte ja mal so einen Autorenverein gegründet.
Ja.
Gründen müssen, sagen wir es mal so. Das war irgendwie ein bisschen schwierig, weil wir da so einen Stammtisch hatten und dann haben wir dann Veranstaltungen gemacht und da hatten wir so einen Anwalt in der Truppe und der hat dann gesagt, hier, so könnt ihr das nicht machen, wenn ihr hier Eintritt verlangt und so und Geld, dann müsst ihr einen Verein gründen, bla bla bla. Na gut, es ist grandios gescheitert, weil es ist wie immer, ne, wenn es ein Verein wird, wird es blöd. Egal, dann habe ich aber gesagt, okay, pass auf, ich mache euch mal hier so ein Wochenende für die Anfänger. ja, damit ich so ein bisschen in die Branche rein. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, so 15, 20 Jahre. Und habe dann als erste Frage gestellt, was ist denn euer Ziel?
Spiegel-Bestsellerliste.
Und ich so, ja, okay. Und ich will auch bei den Bayern in der ersten Mannschaft spielen und viel Geld verdienen. Hakt das gleich mal ab. Setzt euch schon mal erstmal realistische Ziele. Gell? Vielleicht nur Veröffentlichung. Fangen wir mal damit an. Ja?
Genau, also
in dem Publikumsbelag oder was weiß ich. Aber die haben halt immer diese Nele Neuhaus, Sebastian Fitzek.
Ja, klar. Ja,
und dann sag ich immer, und da kriegst du so fast immer mit, nenne mir 10 deutsche Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die davon leben können. Da kriegst du selbst als Insider Probleme, wo du sicher davon ausgehen kannst, dass das, also dass der oder die reich ist. Ja, da fängt sich Fitzek, Nele Neuhaus, Andreas Eschbach, ja, wird schon dünn, ne?
Also man, das ist ja genau das Thema, das sich auch der Buchmarkt so verändert hat in den letzten Jahren und das auch ja gut, es wird weniger gelesen, also an haptischen Büchern. Zwar die E-Books, die gehen noch ganz gut, aber die haptischen Bücher, da wird weniger gelesen. Dennoch sind die Verkaufszahlen der Bestseller-Autoren weiter gestiegen. Das sieht man ja auch bei Thalia, bei den ganzen Buchläden. Das sind alles dann Palettenware, ja, die dann verkauft werden, gerade vor Weihnachten. Und so die kleinen, mein Buchverlag, da bist du ja auch dabei, der verlegt dich ja auch. Dann, wenn man da mal guckt, was da in den Buchläden steht an meinen Buchbüchern, das ist einfach.
Ja, die Vielfalt ist natürlich im Arsch jetzt dadurch. Ja. Ne? Durch dieses Verkaufen müssen, ne? Auf der einen Seite. Dann dieser Hype mit diesem Dark Romance und New Adult Kram. Ja. Also, aber ich verstehe es halt auf der einen Seite auch die Buchhändler, die müssen ja Geld verdienen.
Ja, klar, die müssen viel verkaufen. Ne? Ja, genau.
Und das wirst du halt mit einem Maddie Müller und Andreas Ross nicht hinkriegen. Ne?
Ja, deswegen machen wir Lesungen und machen ja auch selbst so Sachen wie so Anthologien und sowas, was eben Spaß macht, was man eben dann.
Vor allen Dingen ist ja unser Vorteil, wir müssen ja nicht davon leben. Und das ist ja das, deswegen, wir machen das ja zum Spaß mehr oder weniger.
Ja.
Und ich lasse mir das auch nicht nehmen, weil wenn ich davon leben müsste, dann ist es ja Arbeit und da
habe ich keinen Bock. Ja, genau. Also wenn du dann, das finde ich auch. Dann
ist ja der Spaß weg. Ja. Hm. Also ich weiß zum Beispiel vom Daniel Holbe, der muss 4 Bücher im Jahr schreiben und das wird
schon. Ja, und der bekommt sogar die Charaktere vorgegeben. Ja. Der schreibt ja für den Andreas Franz dann in seinem Namen dann noch weiter und der muss ja auch dann, der bekommt vom Verlag genau gesagt, was zu tun ist und im Vierteljahr muss das Ding stehen. Und das finde ich auch, das wäre für mich nichts Kreatives, wäre dann einfach wirklich Arbeit. Bei mir muss es halt kommen, muss wachsen. Und gerade jetzt auch meine Dobermänner, also die Familie, die ist ja wie die letzten 15 Jahre gewachsen und hat sich auch total verändert. Und das ist ja auch für mich ganz wichtig, um mal zu gucken, was hat diese Geschichte, die ich da zu Papier bringe, auch mit mir zu tun. Also wie verändere ich mich auch und was kommt dann bei den Personen noch an? Ja, also mittlerweile ist der Benjamin Dobermann, der jetzt auch dann wieder veröffentlicht wird in Weißkalt, ein Antiheld geworden, weil er seine Frau verloren hat. Und das sind dann so Sachen, die auch so innere Zwiespälte sind, die dann rauskommen, die dann, dann auch so einen Charakter bilden und das macht einfach Spaß.
Ja, das ist super. Da kannst du eine ganze Biografie erfinden. Das ist doch schön.
Genau.
Kannst du dich austoben, ist doch supi. So, jetzt würde ich gerne mal über deine Projekte reden. Ich würde gerne anfangen mit den verrückten Welten, weil das, glaube ich, machst du so mit am längsten, wenn ich das so richtig.
Ja, wir haben jetzt angefangen, das war ganz interessant. Also die verrückten Welten, das ist ja ein Lesekonzept mit dem Harald Pons und dem Tom Steinl, also Harald Pons Liedermacher und Tom Steinl Bassist, wo wir an einem Abend das mehr oder weniger spontan machen. Das heißt, es gibt immer eine Abwechslung, Schlagabtausch zwischen Liedern vom Harald und Texten von mir. Und wir gehen meistens aufs Publikum ein und sind noch gar nicht so gut vorbereitet, was wir da an dem Abend für Geschichten lesen und was wir für Lieder spielen, sondern es gibt dann meistens im Laufe des Abends entwickelt sich so ein Thema. In letzter Zeit interessanterweise das Thema Alter. Dann spiele Harald Lieder über das Altern und ich lese Texte über alte Ehepaare, die sich gegenseitig umbringen. Und das ist dann ganz spannend, auch mit dem Publikum. Also das ist so ein Konzept, was wir jetzt seit 2013 machen. Ich habe den Harald genau 2013 in Umstadt kennengelernt bei so einem Open Mic. Da habe ich alleine gelesen und er hat alleine Musik gemacht. Und nach dem Treffen da habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, mit mir das gemeinsam zu machen. Und seitdem gibt es immer wieder, also wir machen das so 10, 12 Mal im Jahr und das entwickelt sich auch kontinuierlich, indem halt neue Texte da sind und auch neue Lieder vom Harald da sind und wir auch keine Arbeit damit haben, weil wir uns halt darauf vorbereiten müssen. Wir treffen uns und gestalten den Abend. Und das macht einfach auch dann Laune.
Das glaube ich. Da sprichst du mir aus dem Herzen, weil ich auch manchmal auf Lesungen gehe und weiß gar nicht, was ich lesen soll.
Genau.
Und dann habe ich so 10 Minuten, bevor es losgeht, da gucke ich mir so an, hier, was habe ich dabei? Dann klopfe ich das raus.
Ja.
Das sind eigentlich schon die besten Abende, weil ich versuche mich auch ein bisschen so ins Publikum reinzufühlen erstmal.
Genau.
So ein bisschen zu scannen, wer ist denn überhaupt da? Was denkst du, was du mit denen machen könntest? Ne? So, also so, versuch die so ein bisschen einzuschätzen. Und das ist ja auch, kommt ja auch dran an, wo du liest, ne? Ich meine, du kannst ja in einem Fußballverein lesen, ne? Du kannst aber auch jetzt hier vorm Rotaria oder sowas, ne? Das ist ja ein ganz anderes Publikum.
Ja, du
musst sie auch schon ein bisschen anders einschätzen. Und das, also
und
so,
das Publikum, so. Ja, das entwickelt sich auch dann mit deinen Lesern. Es gibt ja Leute, die immer wieder kommen oder auch die das dann weiterempfehlen. Und was ich ganz gerne mache, dass ich die Leute auch dann begrüße vorher und mit denen ein bisschen ins Gespräch gehe und dann mal so ein Gefühl habe, was da eigentlich da ist. Und dann hat sich herausentwickelt, dass in den letzten Jahren mein Publikum meistens weibliche Zuhörerinnen sind, um die 60. Und das passt ja auch dann irgendwie, also wenn dann mal ein Mann kommt, dann begrüße ich den mit Handschlag und sage, schön, dass Sie mit Ihrer Frau gekommen sind, was wollen Sie denn erfahren oder haben? Und dann gab es auch dann so Geschichten, dass auch in der Pause von einer der letzten Lesungen da eine ältere Dame zu mir kam und sagte, Herr Ross, Sie schreiben gar keine Krimis, Sie schreiben Sachbücher. Ich habe schon viel gelernt von Ihnen.
Wie intensiv recherchierst du so für deine... Aber sind es wahre Fälle oder denkst du dir die aus?
Nein, das sind also in der Regel, also wie gesagt, es geht meistens um Männer und Frauen. Und interessanterweise hat auch irgendwann mal über Begegnung mit dem Berserker, das ist mein ersten Kurzgeschichtenband gewesen, da hat die Presse geschrieben, dass bei mir meistens die Frauen gewinnen. War mir gar nicht so bewusst. Aber anscheinend ist es so, dass eben in diesen älter werdenden Paarbeziehungen ich dieses Faible dafür habe, dass dann die Frau ihren Mann irgendwie um die Ecke bringt, auch auf verschiedenste Art und Weisen, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen da einfach kreativer sind als Männer. Bei Männern ist es meistens Gewalt, stumpfe Gewalt. Bei Frauen gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten, jemand um die Ecke zu bringen. Und das reizt mich schon so ein bisschen, dass mir über zu überlegen, was es noch für Möglichkeiten gibt, aus einer alternden Paarbeziehung auszusteigen.
Okay. Löschst du dann deinen Suchverlauf, wenn du fertig bist, oder?
Ich bin mittlerweile beim Tor-Browser. Nein. Nee, ernsthaft, ich bin wirklich beim Tor-Browser, weil ich habe ja im letzten Jahr Mensch Meier geschrieben, das ist eine Politikpost, und habe mich da sehr intensiv um die Reichsbürgerbewegung und um die Verschwörungstheoretiker gekümmert. Und da habe ich wirklich auch recherchiert über im Darknet über Tor, den Tor-Browser, um einfach so meine Spuren ein bisschen zu verwischen.
Okay. Dünnes Eis, du. Also
ja, das find ich kein, mutig. Ich habe keine Lust gehabt, dass dann irgendwelche schwarz gekleideten Männer morgens um 5 bei mir vor der Tür stehen und
Einsatz begehren. Ne? Also und manchmal, also ich benutze kein Tor, ich ganz normale Browser und manchmal denke ich so, boah, wenn das jetzt hier einer irgendwie gespritzt kriegt oder so.
Ja, ja.
Aber wenn du dann irgendwelche Mordarten oder sowas oder welche Verletzungen das und das.
Aber du musst das ja nutzen. Also ich habe ja PayPal. Also nee, wer ist das? Nicht PayPal, sondern also diese Punktesammeldinger. Ja. Ach, und da habe ich herausgefunden, wenn man dann da Paydeck, genau, wenn man dann da einkaufen geht, hat man ja auch so ein Profil. Ja. Und dann wissen die ja genau, was man will. Und seitdem kaufe ich 1 bis 2 Mal im Monat Unterwäsche von Frauen ein. Oder Tampons, um einfach das total durcheinander zu bringen. Ja? Und das klappt auch. Ich bekomme keine Werbung mehr. Die wissen gar nicht, wer ich bin.
Es gibt so eine Story von einem, glaube ich, in Amerika oder sowas. Und da wusste der Mann vom Supermarkt als erster, dass die Tochter schwanger ist.
Ja.
In der Familie. Vor der Tochter selbst. Anhand ihrer Einkäufe. So krass. Ja. Also, weil die,
ja, wenn
die
Gurken so gekauft werden, ist klar, ja. Oder die.
Ja, das, die hat, der hat dann irgendwie zur Schwangerschaft gratuliert, irgendwie so kundenbindungmäßig, ne? Und die sind aus allen Wolken gefallen, woher weiß der das, ne? Und der hat anhand der Einkäufe hat der quasi von seinem Computer gesagt, hier, die ist schwanger. Das ist so krass, also wie tief das reingeht, ne? Also ich denke mir auch manchmal, wenn ich so auf mein Band gucke, so, denke ich, du kaufst dir ein, was lesen die da jetzt raus? So paranoid bin ich schon. Aber gut, du kannst dich da gar nicht gegen wehren.
Das ist ich bin ja nicht paranoid. Ich weiß ja, dass ich verfolgt werde. Deswegen.
Ja, ich will auch gar nicht zu viel wissen, ehrlich gesagt. Ne? Also es gibt ja so Tricks, was ich halt richtig scheiße finde, zum Beispiel in der Obsttheke, da haben die so spezielles Licht, damit die Farben besser sehen, und dann gehst du um die Ecke und dann sieht der Apfel scheiße aus, ja.
Genau, oder beim Wurst, bei der Wursttheke ist es genauso, ja.
Ja, das finde ich halt so ein bisschen, aber gut. Ja, und wenn ich dann höre, wir verkaufen nur gerade Äpfel oder Äpfel ohne Plack, weil der Kunde will das so. Hat mich einer gefragt.
Ja.
Ich würde auch einen Apfel mit Placken nehmen, was soll denn? Oder einer, der eine Warze hat, oder was soll
denn? Oder eine krumme Gurke.
Also ja, meine Güte. Gurke, ja, da gibt es ja sogar eine EU-Vorschrift. Ne?
Ich weiß.
Die Krümmung der Gurke, das ist absurd.
Aber nee, ich sag deswegen, ich war nicht von Einkaufen gewesen, deswegen fällt mir das, ich habe gerade mit meiner Frau gesprochen. Da gab es eine Alnatura-Gurke für 1,99, die war ganz gerade, und es gab eine Teegut Bio-Gurke für 9,90, die war total krumm. Ja, und dann habe ich die krumme gekauft. Also, das ist Schwachsinn.
Das ist wirklich absurd. Ja, gut, wir schweifen ab. Ja. Verrückte Welten heißt das Programm. Also, das ist quasi eine, kann man sagen, improvisierte Musik-Lese-Show, Abend. Oder wie würdest du es denn nennen?
Ja, improvisiert. Also, es ist nicht jetzt rein improvisiert. Das heißt, wir haben schon unsere Texte dabei und Harald hat seine Lieder dabei. Aber es ist halt eine bunte Mischung jeden Abend neu, und das macht einfach dann auch die Lesung aus und hat halt, wie gesagt, den Vorteil, dass wir uns am Abend selbst treffen, gar nicht vorbereiten müssen, weil das einfach so ein Ablauf ist, der sich dann entwickelt mit dem Publikum.
Also ihr habt euch quasi schon eingespielt so?
Ja.
Cool. Nee, das ist doch schön, wenn man sowas hat. Also ihr habt zum Beispiel ja auch sehr lange mit dem Harald Andres unterwegs, kennst du ja auch. Mhm.
Ja.
Wir sind da mittlerweile auch so eingespielt, dass ich da lang blicke und der weiß genau, jetzt bin ich dran.
Genau.
Ja. Also das macht dann irgendwie, macht es den Abend auch irgendwie ein bisschen ruhiger.
Ja, es macht ihn ruhiger und sicherer, ja. Und trotzdem offen, weil wir einfach selbst überrascht wird von dem, was passiert.
Ja. Nee, ich finde es halt, weil, gut, ich bin ja sowieso so ein Typ, der kein Lampenfieber hat, glücklicherweise. Aber so ein bisschen Sicherheit braucht man schon noch. Ne? Also
ja.
Also gerade beim neuen Buch und so, weiß nicht, ist die richtige Stelle jetzt ausgesucht? Oder
ja, das sind ja die anderen Lesungen. Das heißt, dass, wenn ich jetzt ein neues Buch vorstelle, dann habe ich auch nicht den Harald dabei, sondern dann habe ich einen anderen Musiker gegeben, falls der so ein bisschen Stimmungsmusik zwischendrin macht. Und dann ist natürlich ein ganz anderes Format. Da muss ich mich natürlich gut vorbereiten. Und das, was du auch sagst, ist auch so, das entwickelt sich auch dann, wenn man dann so ein Buch vorstellt und dann auch seine 8, 9, 10 Lesungen hat, dann ist es auch am Ende eine ganz andere Stellen, die man liest als am Anfang. Weil man vermerkt,
ja, sowieso, das entwickelt sich aber. Das hört man auch immer wieder von Comedians, wenn die auf Tour gehen. Die ersten Shows sollen eigentlich die schlechteren sein.
Ja.
Weil am Ende der Tour haben sie die Show so weit entwickelt, dass sie dann passt. Also so ein kleiner Insider-Tipp, also wenn du einen Comedian sehen willst oder irgendjemand, der auf Tour geht, geh am Ende der Tour. Ja.
Weil dann, also man kann ja dann, das ist ja genau das Thema, wenn ich jetzt ein Buch vorstelle und eine Textpassage habe, dann und das Gefühl habe, da muss das Publikum mitgehen, ein bisschen zu lachen und da passiert nichts, und dann lese ich eine andere Textstelle und dann giggeln sie rum, ja. Dann ist das schon spannend. Und was ich auch ganz gerne mache in den letzten Jahren, ist so Fahrradtouren, indem ich halt Leute mitnehme auf eine Fahrradtour und wir dann innerhalb der 25 Kilometer Fahrradfahrroute so 8 bis 10 Lesungen einbauen und ich dann vor Ort dann lese, was wo dann auch der Mord oder das Geschehen sich ereignet hat. Und da kann man auch dann, das wird dann ein ganz anderes Format, wo auch dann die Leute auch wieder anders reagieren, weil dann die Umgebung dabei ist und der Ort dabei ist.
Das macht cool.
Auch Spaß, ja.
Schöne Idee. Ja, gut, also verrückte Helden. Jetzt das nächste wäre, du hast jetzt was gesagt, du machst was mit dem Grundgesetz zum Jubiläum.
Ja, ich bin ja bei der Poseidon Literaturgruppe Südhessen dabei. Und das ist ein spannender Haufen von ganz vielfältigen Menschen, die sich zu bestimmten Themen zusammenfinden. Wir haben zum Beispiel der Pia Kuhl und ich vor 2 Jahren ein Buch herausgegeben, das heißt Smartphone Stories. Da hat unsere Gruppe jeder einen Text geschrieben zu dem Thema Smartphone. Und das Spannende war, die jüngste Kollegin, die da einen Text beigesteuert hat, war 19 und der älteste war damals 91. Also Fritz Deppert mit 91, der alte Lyriker. Und die Tamara Krabmann mit 19. Das war eine schöne Bandbreite auch zu dem Thema Smartphone. Und so ist es auch in den letzten Jahren, wenn wir was politisch machen. Jetzt im letzten Jahr haben wir vor der Bundestagswahl ein paar Lesungen gemacht, auch zum Grundgesetz und auch zur Meinungsfreiheit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt sind wir eingeladen worden in Rheinheim, Museum Rheinheim, nochmal am 20. Mai zum 77-Jahr-Feier vom Grundgesetz, der ist ja am 23. Mai 1949 an Start gegangen, sodass da 8 Kolleginnen zu verschiedenen Artikeln des Grundgesetzes lesen. Das ist auch eine große Mischung zwischen Kurzgeschichten, Gedichten, Minidrama, Dramen, Essays. Das ist also, ja, sehr bunt und das finde ich auch ganz schön, dass jeder dann seine 8 Minuten hat und dann zu einem bestimmten Artikel des Grundgesetzes was auf die Bühne bringen kann.
Cool. Findet man den Termin dann auch auf deiner Homepage, auf die wir natürlich verlinken in den Shownotes?
Ja, das ist dabei, ja. Also am 20. Mai 2026 um 19 Uhr im Gasthaus zum Kühlen Grund in Rheinheim, aber das ist auch da nochmal benannt in meiner Homepage.
Okay, cool. Also das heißt, du bist auch ein bisschen politisch engagiert, oder?
Ja, also es entwickelt sich immer mehr, dass es einfach wichtig ist, da seinen Mund aufzumachen und auch seine Meinung zu äußern. Und wir hatten im letzten Jahr, also vor der Bundestagswahl, wie gesagt, eine Menge dann auch da gemacht, auch so ganz spontane Aktionen, Lesungen irgendwo draußen. So, wie heißt das, wenn man sich trifft und was vorführt. Flashmob. Ja, Flashmobs haben wir gemacht in der Fußgängerzone in Darmstadt mit interessanten Erfahrungen. Einmal wurde mir sogar des Platzes verwiesen, weil sie dachten, wir kämen von rechts, obwohl das ja ein Flashmob war, wo wir 2 Meinungen darstellen wollten und dann da auch ins Gespräch kommen wollten. Das fand ich auch ganz spannend, ja. Obwohl dann die Linken gemerkt haben, dass wir gar nicht so recht sind und das auch dann uns haben weitermachen lassen. Also das waren einfach so Übungen oder mal zu gucken, wenn man, weil es heißt ja immer, man kann nicht sagen, was man will und das dann einfach mal zu zeigen, dass man sagen kann, was man will und dass man eben auch ins Gespräch kommen kann. Das waren so verschiedene Aktionen, so dass wir auch dann in Kneipen gegangen sind und haben dann an einem Tisch zusammengesessen und lauthals diskutiert und haben dann die anderen Leute in der Kneipe an den Tisch gebeten, um mitzudiskutieren. Das waren auch ganz spannende Sachen. Manchmal wurde das ganz offen aufgenommen. Manchmal waren auch dann die Reaktionen, ich will jetzt mal ein Schnitzel essen hier, lass mich doch mal in Ruhe. Ja. Und so Sachen halt. Also das war spannend und parallel dazu kam ja, wie gesagt, diese Politikpost Mensch Meier, die ich dann im letzten Jahr am 10. Januar 2025 veröffentlicht habe, nochmal raus. Ich dachte eigentlich, dass ich mit diesem Buch die Wahl beeinflussen kann, aber es haben nicht so viel gelesen, das Buch, glaube ich.
Naja gut, du wirst niemals alle erreichen und du wirst auch nie deine Ziele komplett erreichen, aber wenn du nur einen erreicht hast, hast du einen erreicht. Also
genau, davon. Exakt.
Also das ist ja...
Deswegen bin ich auch so dankbar, dass es die Poseidon gibt, die Literaturgruppe. Wie gesagt, das ist ein bunter Haufen, das... Ja, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Ansätze. Und trotzdem gibt es Abende, wo wir uns gegenseitig auch dann lesen lassen und auch das, was der andere auf die Bühne bringt, auch so stehen lassen, wie es ist, ohne dann das zu diskutieren.
Okay, aber ich sag's ja immer wieder, ich meine, wenn man dann das Argument, was soll ich denn machen, ne? Aber dann fang doch einfach im kleinen Kreis an, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Und wenn du dann da 4, 5 oder 10 Leute erreichst und die dann nochmal 10, dann sind wir schon bei 100. Ja? Ja, und also man kann da schon was machen. Also das Argument, was soll ich denn machen, zählt für mich nicht, weil du kannst bei dir anfangen, bei deinem Umfeld und das potenziert sich dann, wenn du deine Ansichten weitertragen kannst, die deiner Meinung nach passen. Ich denke auch, dass man sowas wie die AfD in der Demokratie ja, hört schon mal so dumm an, aber das muss man aushalten, weil ich sage ja immer, die AfD ist nicht so groß, weil die so gut sind, sondern weil die anderen so schlecht sind.
Klar.
Ja, und die sollen sich einfach mal auf ihren Arsch hocken und ihren Job machen und dann brauchen wir auch keine AfD mehr. Und das ist nämlich das ganze Problem.
Und ja, meine Erfahrung dann halt, auch was wir dann letztes Jahr oft gemacht haben, ich habe ja auch dann gerade bei der Recherche zu dem Buch Mensch Meier mit vielen Leuten diskutiert, auch mit vielen Verschwörungstheoretikern, die sogenannten Verschwörungstheoretikern diskutiert, aber dahingehend nicht diskutiert, indem ich mit dem in Widerwort gegangen bin, sondern erstmal nur zugehört habe und erstmal gehört habe, was die eigentlich sagen und dann Fragen dazu gestellt. Und so, wenn ich auch dann mit Leuten, wo ich der Meinung bin, die können AfD wählen, dann ins Gespräch komme. Und das ist ganz spannend, wenn man dann immer mal wieder nachfragt und nachfragt, wenn sie gerade erzählen, dann die Alternative sei ja so für die kleinen Leute und man dann da mal nachfragt und da vielleicht mal das eine oder andere aus dem Parteiprogramm dann ihnen vorliest, dann kann man die Leute so verunsichern, dass die erstmal nachdenken. Ja, weil die müssen ja auf die Fragen antworten, die man ihnen stellt. Und wenn sie sich auch ernst genommen erstmal fühlen, dass sie sagen können, was sie wollen, dann ist es ganz oft so, dass sich die Leute verhaspeln und wo sie dann selbst merken, das ist vielleicht doch nicht so ganz das Wahre und wir sollen vielleicht doch nochmal intensiver gucken, was die eigentlich wollen.
Ja, das ist nämlich, dass die meisten wissen nämlich gar nicht, was die wollen.
Genau.
Und die babbeln dann irgendeinen Mist nach. Na gut, aber wir wollen uns hier nicht über Politik unterhalten, wir schweifen schon wieder ab. Wir wollen jetzt weiter in weiteren Projekten bleiben. Ein sehr tolles Projekt ist zum Beispiel auch die Krimilust. Da durfte ich auch schon mal mit teilnehmen.
Ja, du warst ja.
Was ist das denn?
Also, die Krimilust, das ist ein Projekt vom Ralf Köbler, der ehemalige Präsident des Landgerichtes hier in Darmstadt. Der hat das vor 5, 6 Jahren begonnen, um die Orgel der Stadtkirche mitzufinanzieren. Und hat gesagt, ich schreibe selbst auch so Krimis und verkaufe die auch. Und der Erlös geht in die Orgel. Und wenn ich die selbst auch schreibe und auch dann lesen will, dann lese ich auch mal in der Kirche vor. Und dann hat er sich überlegt, ja, allein nur eine Lesung in der Kirche ist ja auch blöd. Und hat dann gesagt, okay, wir machen, oder er hat die Idee gehabt, die Krimilust zu entwickeln. Das ist ein dreigeteiltes Programm. Das ist ein Abend, wo es zum einen jemand gibt aus der Realität, aus der Kriminalistik, ein Staatsanwalt, ein Kriminalhauptkommissar, ein Spurensicherer, keine Ahnung was, der eben in einem Gespräch mit dem Moderator, damals mit ihm, zu dem Thema, was er so mitbringt, spricht. Wir hatten damals eine Frau gehabt, die hat sich damit beschäftigt, Blutspurbilder zu erforschen und anhand der Blutspuren an Wänden so einen Fall zu rekonstruieren. Oder eben Forensiker oder eben auch dann Gerichtsmediziner, Madenkenner, die dann berichtet haben, was man so alles am Tatort entdeckt. Oder ich habe beim letzten Krimilust einen Kriminalhauptkommissar gehabt, der hat über die Tatortarbeit gesprochen, was hoch spannend war. Und danach gibt es dann meistens, oder gibt es immer einen Musikteil zum Auflockern und danach kommt jemand, der eben dieses Thema fiktiv bearbeitet, indem er aus seinem neuesten Buch liest. Und der Ralf Köbler kam dann Mitte 2024 auf mich zu und sagte, ich bin jetzt bald so weit, dass ich in Pension gehen will, ich habe so viele andere Projekte, würdest du gerne die Krimilust übernehmen? Und dann sagte ich, gerne, was soll ich da tun? Und dann sagte er, du musst nur Leute einladen, die da mit dir sprechen oder die Musik machen oder die was lesen. Allerdings musst du den Leuten klar machen, dass sie das alles ohne Honorar machen dürfen, weil das geht ja alles in die Orgel. Und dann habe ich angefangen, Leute zu suchen, die das machen. Und du warst wirklich mein erster Abend an dem 30. November 2024, wo ich meine Feuertaufe bestanden habe, indem ich als Moderator da in der Stadtkirche rumgehüpft bin. Und du warst auch hier derjenige, der auch dann im Namen des Herrn für die Orgel dein Honorar gespendet hast. Und das läuft jetzt im zweiten Jahr. Das sind immer 4 Veranstaltungen im Jahr. Und ab dem nächsten Saison, also ab Ende 2026, 2027, weil die Orgel ja jetzt gebaut ist, gibt es Honorare. Dann habe ich 500 € Honorare, die ich an dem Abend vergeben kann. Und das ist schon mal ganz positiv.
Dazu kommt natürlich, so wie gesagt, auch noch das tolle Ambiente in der Darmstädter Stadtkirche, wo auch dann in der Kirche über Mord und Totschlag geredet und philosophiert wird. Gut, es ist in der Bibel ja an ja, allen Ecken.
Die Geschichte der katholischen Kirche besteht aus Gewalt. Aber ja. Nur mal, wenn die Leute jetzt hören, für eine Orgel, also man muss dazu sagen, diese Orgel ist imposant. Also ist ja sehr beeindruckend. Also die Kirche auch super Location. Die ist auch nicht, ich finde, fand die sehr, wie soll ich sagen, es ist kein klassischer Aufbau, so wie man sich so eine Kirche vorstellt. Ne?
Nee, also, die ist ja auch dann auch, die war ja im Krieg dann zerstört und wird wieder aufgebaut. Es gibt also dann die Grundmauern und auch teilweise die Sakristei, die ist noch original aus dem 14. Jahrhundert. Und der Rest wird dann halt dazu gebaut. Und das ist ja eine evangelische Kirche, also auch da muss man nicht alle Normen einhalten bei so einem Kirchenbau. Deswegen ist die schon besonders, ja.
Also ich fand die sehr, sehr cool. Und diese Orgel ist Knaller, also ein Riesending. Und was hast du gesagt, die allein die Reinigung der Pfeifen kostet irgendwie 120.000 Euro oder sowas. Gell? Das ist schon enorm, was da für Kosten auflaufen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es Honorar gibt, dann hat es ja scheinbar doch irgendwie funktioniert. Aber nicht nur über die Krimi-Lust. Ja, ich komme immer wieder. Also ich, wie gesagt, ich schreibe ja keine Krimis mehr derzeit. Das ist
ja,
das
stimmt. Ja, schade.
Aber ich habe ja noch ein paar im Köcher. Ne? Muss übrigens sagen, hat vorhin vergessen zu erwähnen, bei mir sterben fast nur Frauen.
Ach so. Okay, das sind wir also ja ganz...
Die Krimis, die ich geschrieben habe, das ist mir auch nie aufgefallen, so wie dir das nicht aufgefallen ist. Und irgendwann kam mal einer zu mir auch auf einer Lesung und hat gesagt, ich sterbe ja nur Frauen bei dir. Ich so, Moment mal, da habe ich drüber nachgedacht, du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war für mich einfach so. Und ein krasses Buch, ich glaube, das ist Schatten der Schwester, das musst du so quer halten, weil sonst das Blut rausfließt, weil da so viele Leute sterben. aber ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt ist mal gut mit Krimis. Ich weiß nicht, wie viel habe ich denn geschrieben? 7 oder 8. Und wollte jetzt einfach mal, also jetzt das mit den Eintracht-Leuten, das macht mir so einen Spaß. Ich hoffe, ich kann noch ein drittes Buch da schreiben.
Ja.
Und also jetzt geht's das heißt, die Entführung des Attila, will ja nicht zu viel vorgreifen, das wäre ein Spoiler. Und das soll jetzt Ende des Jahres rauskommen. Ist auch schon verschoben, weil ich habe angefangen zu schreiben, hatte so eine Idee für dieses Buch und habe aber nach, weiß nicht, 60, 70 Seiten nur gemerkt, boah, das passt hinten und vorne nicht und habe es komplett eingestampft und habe nochmal neu angefangen und habe dann dem Gerd, unserem Verleger, gesagt, hier, wir müssen das ein bisschen verschieben.
Das wird so also das kommt wieder bei Mainburg Verlag raus.
Ja. Genau, ja, ja.
Sehr schön. Mhm.
Das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Wir haben jetzt keinen Druck. Ne? Also wir können ja mal sagen, okay, pass auf, hier, ich krieg's nicht hin. Also mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr kannst du schon mal machen. Also gut, der Gerd muss natürlich auch planen, ne, mit seinem Verlag, wie er die Bücher platziert und so. Hast schon so eine grobe Deadline, aber du hast jetzt nicht den Druck wie bei den Publikumsverlagen. Das finde ich halt sehr angenehm.
Ja, das finde ich auch sehr schön beim Gerd, ja.
Mhm. Ja, macht Spaß. Darum geht's, ja.
Und da gibt es auch schöne Stammtische, zweimal, dreimal im
Jahr. Haben wir jetzt auch wieder.
Am welches Tag, ja.
Ja, das wird auch
wieder lustig. Frankfurter welches Tag.
Ich mal gucken, ob ich schon mit dem Fahrrad komme. gut, eins wollen wir noch besprechen. Und zwar, du bist ja auch Mitglied im Syndikat.
Ja.
Das Syndikat hatten wir schon mal hier im Buch gebabbelt. Hört euch mal die Folge mit dem Klaus-Maria De Chant an, da geht es um das Syndikat, der ist seines Zeichens der Pressesprecher vom Syndikat.
Genau, ja, das exakt.
Syndikat ist eine Kriminalistenvereinigung, also das ist eigentlich der größte Zusammenschluss von Krimi-Autoren Deutschlands, wenn ich das noch richtig im
Kopf habe. Von deutschsprachigen Krimi-Autoren, das heißt von Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, in mittlerweile 850 Krimi-Autoren. Das ist das Syndikat hat sich entwickelt vor einigen Jahren in ganz kleinen Kreis, wo man dann sich auch gegenseitig unterstützt hat massiv und wo man es auch kannte. Mittlerweile ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, finde ich, mit 850 Leuten. Aber dennoch ist es eine schöne Plattform, wo man sich dann verbinden kann, wo man auch dann in der Recherche mal fragen kann. Wer kennt sich denn mit Ringelblumen aus und sind die denn tödlich und wenn ja, wie? Da gibt mir immer ganz gute Antworten dann, wenn man sowas haben möchte. Und es gibt natürlich auch dann den Klauser Preis, das heißt, das wird einmal im Jahr vergeben zum Todestag des Klauser. der ja der Schutzpatron ist von dem Syndikat und wo es auch immer zum 8. Dezember jedes Jahres zum Todestag Benefizlesungen gibt, bundesweit, auch in Österreich und in der Schweiz, die auch mal wieder Spaß machen, wo man dann auch Gelder sammeln kann für eine soziale Einrichtung.
Und du hast jetzt eine neue Aufgabe bekommen im Syndikat?
Ja, ich bin jetzt dazu berufen worden, Jurymitglied zu sein bei dem Klauserpreis bei der Kategorie Kurzkrimis. Und da ist ja,
ja prädestiniert
jetzt,
für.
Ja, genau. Interessanterweise ist es so, dass die ersten Kurzkrimis jetzt schon eingetrudelt sind. Die trudeln dann ein bis Ende des Jahres und wir haben dann Anfang Januar haben wir dann unser erstes Treffen, wo wir dann auch dann uns austauschen, welcher Kurzkrimi zu den besseren gehört. Und mittlerweile sind es 9, die ich jetzt zu beurteilen hatte. Aber ich habe schon gehört, dass im Laufe des Jahres bis zu 180, 190 Kurzkrimis dann dazu kommen, weil jeder Verlag kann Kurzkrimis, die in der Anthologie erschienen sind, in dem Jahr vorher, die einreichen. Ja, und da zum Beispiel Gmeiner, die reichen da etliche Anthologien ein und etliche Geschichten aus den Anthologien. Und da ist dann unter anderem meine Aufgabe, das zu bewerten und dann mit meinen Kolleginnen dann zu diskutieren, wer denn der Beste ist, wer am besten morgen kann.
Okay, und du schaffst da 180 Kurzkrimis? Gibt es ja, da so eine... von bis wann, wie viele Seiten sind das so oder Zeichen?
Das sind meistens so also bis maximal 20.000 Zeichen.
Ah, okay,
das ist wirklich kurz. Ja.
20 Minuten maximal, ne?
Ja, genau. Ja,
dann ist okay.
Und das ist also und wie gesagt, das zieht sich ja über das ganze Jahr. Ja, da kommen jetzt es hat angefangen jetzt von keine Ahnung, was Ende April und jetzt sind die ersten 9 da, die kann man lesen, da muss man halt immer also so mache ich es, dass ich dann nach dem Lesen mir gleich so eine Kategorie oder so eine Liste aufgebaut habe, wo ich dann das bewerten kann, wo ich dann später auch dann, wenn es dann viele sind und ich nicht alles noch im Kopf habe, weil ich bin ja auch schon älter, dass ich dann schon mal weiß, was hat mir damals gut gefallen, was kann ich nochmal lesen und wo muss ich nochmal intensiv reingehen.
Hast du da Vorgaben von der Bewertung oder ist es einfach nur, hast du dir das selbst gesagt, was du
bewertest? Die Bewertung habe ich mal selbst überlegt. Also wie gesagt, wir sind da sehr frei, ja. Und ich habe da verschiedene Bewertungskategorien. Also eine Bewertungskategorie, die mir ganz wichtig ist, was ich immer ganz spannend finde, ist der erste Satz. Wie geht's dir damit, okay. Nettie? Wenn bei so einer Geschichte im Buch oder auch bei einer Kurzgeschichte, der erste Satz ist, finde ich, ganz, ganz wichtig,
ja, also,
da muss dann schon die Geschichte mit drinstecken, da muss man auch schon weiter reingezogen werden, da muss man auch dann Spaß haben, weiterzulesen.
Ja, erste Satz ist sau wichtig und finde ich auch, ich mache da sehr viele Gedanken immer drüber.
Ja.
Und denke dann immer, oh Gott, ist es der erste Satz und so, ne? Ja. Aber ich habe wenn ich das Thema erster Satz höre, ich habe von Frank Demann, ich weiß nicht, ob du den noch kennst,
ja.
Das war ja mein erster Verleger. Und der hat ja die Simon Schweizer Krimis geschrieben.
Ja.
Und der hatte mal einen geilen ersten Satz. Und der hieß, dem Todgeweihten geht's nicht gut.
Ja, da steckt einiges drin.
Richtig geiler Satz, muss ich ehrlich sagen, muss ich zugeben. Aber ja, Frank, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Der ist ja quasi verschollen. Der hat halt so ein Gespür für dieses, also der war ja relativ erfolgreich gewesen. Bis er dann krank wurde. Na gut. Aber das ist zum Beispiel so, das geht mir dann immer durch den Kopf, dem Todgeweihten ging es nicht gut. Das finde ich einen richtig guten Satz. Ne? Also für einen Einstieg, da hilfst du schon mal gleich, oh wow.
Ja, oh wow, genau. Ja,
ja, und, ja. Also deswegen gebe ich mir da auch sehr viel Mühe, weil das echt super wichtig ist, ne? Gleich die Leute mit reinzuziehen.
Ich habe also im letzten Vorhang auf ein Krimi begonnen mit dem Satz, ewig währt am längsten.
Ja gut, das ist ein Zitat.
Ja, überleg mal, das löst sich dann im Laufe der Geschichte auf, aber ich fand es genial, ewig währt am längsten, totaler Schwachsinn, weil ewig währt am längsten, das ist so.
Ewig
das
ist
heißt
ewig.
Ja, das heißt ja, ehrlich währt am längsten. Aber
ich bin drauf reingefallen, guck hier, dumm.
Wann ewig wird am längsten wird sein? Die meisten Sachen, das muss ja weiter essen, du musst doch irgendwie aufgelöst werden, das ist so ein Schwachsinn.
Das ist wie der Einzigste.
Ja, genau, der Einzigste, der Allereinzigste.
Der Allereinzigste, genau. Oh Gott, ich krieg Gänsehaut auf. Gut, Andreas, ich wäre jetzt mit meinen Themen soweit durch. Hast du noch was, was du loswerden willst? Hast du jetzt hier kommende Termine?
Ja, jetzt, ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, also jetzt erstmal am 8.6. Lesen wir wieder die verrückten Welten in Mörfhelden. Dann, wie gesagt, dann am 20. Mai die Grundgesetzlesung und dann gibt es noch ein paar Lesungen, die jetzt für den Herbst vorbereitet sind. Die Premiere-Lesung von dem neuen Dobermann am 11. November. Aber wie gesagt, das ist ja alles, kann man sich gar nicht merken, deswegen ist es gut, wenn dann ja, auch meine Homepage verlinkt ist, dann muss ich natürlich auch dann die ganzen Termine zeitnah reinstellen, damit es auch dann jeder lesen kann. Und das würde mich dann mehr freuen, wenn dann der eine oder die andere dann da zu den Lesungen erscheinen. Und natürlich, wenn wir uns wieder mal leibhaftig treffen, wenn wir unsere Ü55 Slam Poetry auf die Bühne bringen irgendwo.
Genau, das, aber das Projekt werden wir dann würdevoll promoten, damit es knallt.
Genau, exakt.
Gut. Andreas, dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir genommen hast im Buchgebabbel. Und wie gesagt, alle relevanten Links sind natürlich in den Shownotes zu finden. Geht einfach mal auf die Seite und guckt, was der Andreas so macht und wo er es macht und geht dahin. Und da freut er sich, wie wir alle, wie unbekannten SchriftstellerInnen.
Genau. Muss man ja sagen. Ja, gut. Vielen Dank, Medi, und auch vielen Dank für deine Vielschichtigkeit, was du alle so machst. Du bist ja auch immer breit aufgestellt und das Buchgebabbel und auch deine anderen Podcasts, die du so machst, die höre ich immer wieder mal und finde es einfach spannend, gerade jetzt auch den Podcast-Sumpf, den du immer mal wieder durchwühlst.
Genau. Finde ich dir natürlich auch in den Shownotes. Also hier können wir es ja gerade, wo du es zufällig ansprichst, ist ja ein Podcast über Podcasts, in dem ich Podcast-Tipps gebe. Ist aber auch aus der Not geboren. Ich habe das damals halt mit meiner Podcast-Partnerin Tina da drüber aufgeregt, dass wir keine Podcasts finden, weil es mittlerweile so viele gibt und dann hörst du dir irgendwelche Sachen rein, die dich interessieren und dann sind die scheiße, weil die schlecht aufgenommen sind oder die Leute sind irgendwie uninteressant oder sowas und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt einen Podcast drüber und dann geben wir Podcast-Tipps. Mittlerweile sind wir auch bei Folge, ich weiß nicht, 84 oder so, machen das auch schon seit 5 Jahren. Macht immer noch einen Haufen Spaß. Also da könnt ihr auch mal reinhören. So als Podcast-Tipp. Gut, Andreas, Grüße nach Darmstadt.
Ja, danke schön.
Halt die Ohren steif. Wir sehen uns spätestens am Wäldchestag dann.
Ja.
Mach's gut. Tschüssi.
Mach's gut, Medi.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt's weiter. Ansonsten behaltet's für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal.